Radio Darmstadt. Radar. Podcast.
Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie zur Verleihung des Luise-Büchner-Preises für Publizistik 2025 hier im schönen Saal der Orangerie und freue mich, dass Sie so zahlreich heute erschienen sind, um diesen 13. Luise-Büchner-Preis mit uns zu feiern.
Und ich freue mich, dass wir im Studio sitzen. Hallo Papa.
Hallo Tochter und bonjour citoyenne und citoyen. Ja, mal wieder eine Besonderheit in unserem Podcast.
Genau, wir waren nämlich am Wochenende nicht untätig, sondern waren in der schönen Orangerie in Darmstadt und haben der Preisverleihung des Luise-Büchner-Preises beigewohnt.
Und da haben wir unsere alte Freundin Antje Schrupp wieder getroffen.
Genau, wir haben ja bereits in der Folge Unter allen Umständen frei mit Antje hier im Podcast gesprochen. Und da haben wir bereits angekündigt, dass sie den diesjährigen Luise-Büchner-Preis erhält. Und das wurde jetzt angemessen gefeiert.
So war's. Ja, schöne Feier, finde ich. Gut besucht, gutes Wetter, strahlende Sonne.
Eiskalt.
Gut gelaunte Gäste und Gästinnen.
Genau. Und wir haben das zum Anlass genommen, die Reden, die Grußworte und die Reden, die gehalten wurden, mitzuschneiden und euch hier zur Verfügung zu stellen. Das heißt, in dieser Folge widmen wir uns ganz ja dem Schaffen von der Luise-Büchner-Gesellschaft und von Antje Schrupp natürlich.
Ja, vielleicht wenige Sätze dazu, Luise. Wir haben ja über die Luise-Büchner-Gesellschaft schon mehrmals gesprochen. Die ist natürlich ein wichtiger Teil von Büchners Welt. Einerseits, weil sie sich um Georg Büchners Schwester Luise bewegt und andererseits, weil sie eine wichtige und aktive Unternehmung in Büchners Welt ist. Die Luise-Büchner-Gesellschaft hat vor 15 Jahren, glaube ich, begonnen, den Luise-Büchner-Preis für Publizistik zu verleihen. In der Corona-Zeit ist er einmal nicht verliehen worden. Deshalb ist dieses Jahr der 13. Preis an Antje Schrupp gegangen. Die höchst illustren vorher ausgezeichneten Damen finden sich ja im Internet inzwischen leicht. Es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag zum Luise-Büchner-Preis. Wir wollten darauf verzichten, sie nochmal aufzuzählen. Alle haben diesen Preis mehr als verdient. Ein Publizistikpreis, von dem Bettina Bergstedt in ihrer Einführungsrede richtigerweise bemerkt hat, nicht zwangsläufig an Frauen gerichtet.
Aber zufälligerweise waren es bisher immer Frauen.
Na, das waren keine wirklichen Zufälle. Es waren einfach die besseren Kandidatinnen.
Ja, genau, das meinte ich doch. Ich möchte an der Stelle einmal aus der Begründung der Jury vorlesen, weshalb Antje den diesjährigen Luise-Büchner-Preis bekommen hat, um uns vielleicht schon mal darauf einzustellen, worum es in dieser Folge so gehen wird.
Mach das.
Sich anvertrauen, Affidamento, die feministische Parole der italienischen Philosophinnengruppe Di Ottima, brachte die promovierte Politikwissenschaftlerin, Journalistin, Autorin und Übersetzerin Antje Schrupp zum Feminismus. Für sie ist nicht die Gleichheit von Frauen und Frausein entscheidend, sondern gerade ihre Verschiedenheit. Antje Schrupps Überzeugung, dem eigenen Begehren folgen, verlangt, das eigene Frausein in Auseinandersetzung mit anderen Frauen neu zu bestimmen. So stehen die authentischen Beziehungen und Netzwerke von Frauen im Mittelpunkt ihrer Politik und ihrer Freiheit. Der Parteienpolitik und dem Parlamentarismus obliegt hingegen die Aufgabe, die Voraussetzungen für freie Entscheidungen zu schaffen. Die Luise-Büchner-Gesellschaft zeichnet mit dem Luise-Büchner-Preis 2025 eine engagierte Publizistin aus, die sich für das Begehren der Frauen einsetzt, historische Bezüge erläutert und zu aktuellen Themen klar Stellung bezieht. Antje Schrupp nimmt auf der Basis der Liebe der Frauen zur Freiheit und zur Welt teil am öffentlichen Diskurs, ist produktiv mit Podcast, Blog und Postings, wissenschaftlichen Artikeln und Buchveröffentlichungen. Mit Luise Büchner verbindet sie die Offenheit gegenüber Veränderungen, die Bereitschaft, Überkommenes in Frage zu stellen und Neues zu versuchen.
Ja, vielen Dank auf Wiederhören. Eigentlich ist doch schon alles gesagt, Luise, oder?
Ja, naja, aber genau, also gerade Antjes Weg zum Feminismus, auch durch diese italienische Philosophinnengruppe. Darüber wird Antje in ihrer Dankesrede gleich im Podcast noch selber zu Wort kommen.
Und natürlich wollen wir sozusagen Prozedere und Ablauf schildern und berichten. Und um das vielleicht zunächst ganz schlicht zu sagen, es hat den üblichen Ablauf genommen. Zwischen Begrüßung, Laudatio und Sektumtrunk hat diese Feier stattgefunden. Was wir nicht erwähnen, nicht zitieren und nicht berichten, obwohl das ganz bemerkenswert und außergewöhnlich war, ist Susanne Hardigs Klaviereinsatz, die zwei sehr schöne Stücke zwischendrin gespielt hat, von einer mir bis dahin vollkommen unbekannten Komponistin Mel Bonis. Sehr schöne Pianostücke, die Susanne Hardig großartig vorgetragen hat.
Ja, und auch großartig recherchiert hat. Die Komponistin hat wohl mit super bekannten Musikern, muss man sagen, zusammen auch im 19. Jahrhundert gearbeitet und eine Schule auch gemeinsam besucht und musste dann aber für eine Preisverleihung, den sie bekommen hat, verheiratet sein. Und nach der Heirat endete abrupt ihre komponistische Tätigkeit. Sie hat 5 Kinder bekommen und ist vollkommen von der Bildfläche verschwunden. Und das darf man jetzt natürlich eigentlich nicht so sagen, aber man muss fast sagen, zum Glück ist ihr Mann ziemlich früh verstorben, woraufhin sie abrupt nach seinem Tod ihre komponistische Tätigkeit wieder aufgenommen hat, weshalb wir jetzt wirklich großartige Stücke von ihr hören können.
Und, was für ein exemplarisches Frauenschicksal,
ja,
oder?
Ja, also wirklich bemerkenswert. Ich habe wirklich auch Gänsehaut, wenn ich so drüber nachdenke. Genau, aber ich glaube in der Form uraufgeführt in Darmstadt.
Genau.
Papa, ich würde gerne als erstes Bettina Bergstedt zu Wort kommen lassen mit ihrem Grußwort, das sie gehalten hat. Vielleicht kannst du gerade noch 1-2 Sätze dazu sagen,
ja,
wer das eigentlich ist.
Ja, also Bettina Bergstedt, und das ist die Rolle, in der sie da jetzt auch aufgetreten ist, ist die Vorsitzende der Luise Büchner Gesellschaft. Die hat die langjährige geschätzte Freundin Agnes Schmidt abgelöst, leitet diesen Verein als Vorsitzende, arbeitet hier in Darmstadt als Journalistin. Und hat in diesem Zusammenhang sozusagen ihre Pflicht getan. Das ist die Aufgabe der Vorsitzenden, bei der Veranstaltung die einleitende Rede zu halten. Und aus der hören wir jetzt ein paar Ausschnitte, mit denen Bettina erklärt und begründet und begrüßt, dass Antje Schrupp die Preisträgerin ist.
Ja, und vor allem natürlich die Zusammenhänge zu Luise Büchner herstellt.
Luises feine Gesichtszüge werden allseits gelobt. Aus ihren Schriften ist herauszulesen, dass sie wohl froh war, ihr eigenes Leben gestalten zu können. Aufgewachsen in einem liberalen Elternhaus, die Ohren stets offen, wenn die Männer über Politik diskutierten, wohlbemerkt, autodidaktisch hochgebildet wie sie war, lebt sie im Verbund mit ihrer älteren Schwester Margarete in einem Frauenhaushalt, in dem Luise schrieb und private Geschichtsvorlesungen für Frauen hielt. Ungewöhnlich für die damalige Zeit. Vielleicht war im Sinne von Antje Schrupp dies ein weiblicher Raum der Freiheit, in dem die Schwestern, wie die Preisträgerin es formuliert, dem eigenen Begehren folgen, sich anvertrauen. Ihre ganz persönliche Idee von Frau sein leben. Luise Büchner ist es gemeinsam mit ihrer ebenfalls sozial engagierten Schwester gelungen, sich ein Stück Freiheit zu nehmen und das fast Undenkbare zu werden, eine Schreibende, sie eine Schriftstellerin. Wie die Zweier-WG, wie wir es heute sagen würden, der Büchner-Schwestern, ist die Luise Büchner-Gesellschaft auch nach 15 Jahren ein Raum, ein kleiner, aber feiner Raum, in dem unterschiedliche Frauen aus ihren Büchern lesen, Vorträge halten, in dem wir alle ins Gespräch kommen, uns anvertrauen. In einer Zeit, in der es um die Frauen- und Menschenrechte noch nicht zum Besten steht. Aber, und damit komme ich zum Ende, freuen wir uns, dass es Frauen und Männer gibt, die so engagiert und streitbar, so denkfreudig und klug für Feminismus stehen und kämpfen wie Antje Schrupp.
Ja, nach Bettinas Begrüßungs- und Einleitungsrede folgten die beiden Grußworte des Oberbürgermeisters und der Vertreterin des Lions Clubs. Hanno Benz, der Darmstädter Oberbürgermeister, hatte das große Vergnügen, und darauf hat er in seiner Rede ja dann auch hingewiesen, dass er einen regelrechten Strauß von Literaturpreisen im Darmstädter Herbst beschreiben und begleiten konnte. Es ist ja neben Sigmund Freud und Emanuel Heinrich Merck-Preis im Staatstheater kürzlich vor allem, das darf ich glaube ich dann schon so sagen, der Georg-Büchner-Preis verliehen worden, an Frau Krechel nämlich, die eine wirklich bemerkenswerte Rede gehalten hat, die übrigens die Anwesenden der Preisverleihung
sehr gefreut hat.
Außerordentlich gefreut hat, weil sie nämlich in ihrer Georg-Büchner-Preis-Dankrede ganz ausführlich auf Luise Büchner eingegangen ist, was unter anderem die witzige Verbindung hatte, dass sie selbst vor vielen Jahren, ich glaube vor über 50 Jahren in Darmstadt, mal ein Flugblatt geschrieben hat, und dieses Flugblatt hat Ursula Krechel mit Luise Büchner unterschrieben. Sie war aber nicht besonders konspirativ, denn sie hatten zu Luise Büchners Namen ihre eigene Adresse geschrieben und war dann also gleich zu rekonstruieren. Es hatte glücklicherweise keine schlimmeren Folgen für sie. Es war also diese drei großen Preise sind im Staatstheater vergeben worden, und inzwischen ist auch noch der Hermann-Kästen-Preis vergeben worden. Ein Preis, der verfolgte Schriftstellerinnen und Schriftsteller auszeichnet. Dass der Luise-Büchner-Preis in diesem Reigen der letzte ist, für den jetzt ausdrücklich nicht last not least gelten soll, hat sich in den letzten 13 Jahren tatsächlich so entwickelt. Und das ist schon sehr schön, finde ich, eine wirklich inzwischen wahrgenommene und geschätzte Auszeichnung, die sich selbst mit einem wirklich bunten Strauß von wunderbaren Preisträgerinnen schmücken kann. Das ist sozusagen Teil des Oberbürgermeisters. Hören wir jetzt, was er zum Preis zu sagen hatte.
Im gemeinsamen Kampf gegen Demokratiefeinde, autoritäre Strömungen und extremistische Positionen sind alle gesellschaftlichen Kräfte gefragt. Und ich kann Ihnen versichern, Sie haben hierbei auch die Wissenschaftsstadt Darmstadt an Ihrer Seite. Genauso wie die vielen aktiven Menschen, die nicht nur heute hier sind, sondern auch in der gesamten Stadtgesellschaft sich für eine freiheitliche, offene und tolerante Stadt einsetzen. Ich darf Ihnen allen für Ihr Engagement ganz herzlich danken und insbesondere fürs Zuhören heute. Herzlichen Dank.
Wie wir gehört haben, hat der Oberbürgermeister nicht nur, also das hat er natürlich auch gemacht, er hat natürlich auch seine Anerkennung für Antje ausgedrückt, aber er hat vor allem auch so ein bisschen in einen größeren Rahmen politisch eingeordnet, was eigentlich das ehrenamtliche und feministische Engagement einerseits der Luise-Büchner-Gesellschaft, aber auch gesamtgesellschaftlich so zu bedeuten hat. Und das ist ja eigentlich eine sehr erfreuliche Zusage, die Wissenschaftsstadt Darmstadt sah, so in diesen Bewegungen an unserer Seite zu wissen.
Ich finde auch, er hat sich da durchaus in die Pflicht nehmen lassen, und das sollten wir auch nicht vergessen, wenn das gelegentlich mal erforderlich wird. Das ist ein wirkliches Angebot und die deutliche Erklärung, da mit breiten Schultern in der gleichen Reihe zu stehen.
Genau, ja, das habe ich auch so verstanden.
Es folgte das nächste Grußwort, es sprach jetzt Marie-Christine Förster, und Frau Förster ist als Sprecherin zum ersten Mal dort aufgetreten. Das liegt daran, dass die Gruppe, die sie entsendet hat, der Lions Club Luise Büchner Darmstadt, in jedem Jahr eine neue Vorsitzende hat. Und das ist ein regelmäßiger Wechsel, der dazu führt, dass bei den Preisverleihungen der Lions Club sich jeweils mit seiner neuen Vorsitzenden auch ein bisschen vorstellt.
Das finde ich eigentlich eine ganz gute Praxis. Das ist ja auch eigentlich eine alte feministische Forderung, dass Leute nicht zu lange auf ihren Funktionsposten sitzen.
Ja, halt. Vielleicht hat man sich das da tatsächlich auch zu Herzen genommen. Ich habe keine Ahnung, ob das eine grundsätzliche Lions-Regel ist. In Darmstadt bei diesem Club ist es jedenfalls so. Ein bisschen verwirrend ist, dass der sich mit OU schreibt. Der schreibt Luise Büchner mit OU. Das hat vielleicht auch mit den amerikanischen Verbindungen der Lions-Clubs zu tun. Und wir wissen ja, dass Luise selbst gelegentlich auch in dieser französischen Form geschrieben worden ist mit ihrem Vornamen. Also dieser Lions Club Luise Büchner hat von Anfang an das Preisgeld des Preises ausgesetzt, und das ist natürlich ein wichtiger Teil, der die Gesellschaft in die Lage versetzt hat, diese Preisverleihung überhaupt zu organisieren. Eine sehr dankenswerte und unersetzliche Unterstützung, die da gekommen ist. und gleichzeitig eine ganz wunderbare Verbindung der regelmäßigen Tätigkeit dieser Lions-Frauen, ein reiner Frauenclub ist es nämlich, der regelmäßigen Tätigkeit dieser Frauen, dieses Frauenclubs, sich selbst auch sozusagen zu verwirklichen, indem er eben Aktivitäten, die die Beförderung von Frauen betreffen, unterstützt. Hören wir, was Frau Förster zu sagen hatte.
Wenn wir heute Ihren Namen, Antje Schrupp, neben den von Luise Büchner stellen, dann ehren wir zwei Stimmen, die denselben Grundgedanken teilen. Freiheit ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Verantwortung. Für uns Lions ist dieses Verständnis von Verantwortung zentral. Es prägt unser gemeinschaftliches Wirken. Freiheit ist kein Zustand, sondern ein Weg.
Wollen wir noch sagen, wie hoch der Preis war, wie hoch das Preisgeld ist?
Das kannst du besser beantworten als ich.
Ja, weil ich weiß, es sind 3.000 Euro und das ist ein durchaus bemerkenswerter Betrag. Ich hoffe, dass Antje Schrupp den gut gebrauchen kann. Es ist aber gleichzeitig eben auch nochmal ein Ausdruck dafür, dass die Presse gelegentlich vom kleinen Büchnerpreis spricht. Der große Georg-Büchner-Preis, das ist der zentrale deutsche Literaturpreis, ist mittlerweile mit 50.000 Euro dotiert.
Ja, aber es geht ja bei so einer Preisverleihung, natürlich ist es irgendwie auch nett, diese finanzielle Anerkennung zu bekommen, aber es geht ja auch um eine Form von symbolischer Anerkennung, um Öffentlichkeit und das ist mit dieser schönen Veranstaltung ja allemal.
Absolut, ich wollte es auch überhaupt nicht kleinreden. Ich finde es wirklich nach wie vor ganz großartig, dass es diese Unterstützung gibt. Es ist aber trotzdem auch ein Zeichen dafür, welche gesellschaftliche Wertigkeit, welcher gesellschaftlichen Tätigkeit ausgedrückt wird.
Du meinst in Bezug auf Georg versus Luise oder was wolltest du damit sagen?
Ja, Georg versus Luise, großer Preis gegen kleiner Preis, Frauenpreis gegen Männerpreis.
Ja, wobei ja, die Liste der Preisträgerinnen vom Georg-Büchner-Preis ja auch länger geworden
ist. Erfreulich länger geworden ist. Wir haben ja vor einiger Zeit Luise Pusch dazu gehört. Bei ihrer eigenen Entgegennahme des Luise-Büchner-Preises, die hat es ja mal aufgezählt und hat ausgerechnet, dass noch eine ganze Weile eigentlich jetzt nur noch Frauen ausgezeichnet werden sollten. Das hat die Akademie damals zwar nicht wahrgemacht, aber immerhin jetzt die sehr verdiente Ursula Krechner.
Ach, aber Sie sind auf einem ganz guten Weg.
Absolut. Ich will auch niemandem jetzt den guten Willen absprechen.
Genau. Wir kommen dann langsam, ich möchte fast sagen, wir nähern uns dem Kern der Veranstaltung. Na, weil wir
nicht Höhepunkt gesagt hast.
Naja, weil wir jetzt erstmal, und ich finde es wirklich eigentlich bei Preisverleihungen immer total schön, diese Laudationen zu hören, weil das so eine schöne Form der intellektuell freundschaftlichen Anerkennung ist.
Ja, was vielleicht nicht jede weiß, ist, wie sozusagen solche Laudationes überhaupt zustande kommen. Das ist nämlich so, dass die Jury, die den Preis verleiht, in der Regel den Preisentgegennehmenden fragt, wen er gerne als Laudator haben möchte. Das ist manchmal auch anders. Manchmal ist schon vorgesehen, dass zum Beispiel jemand aus der Jury die Laudatio hält. Aber bei unserem Fall ist es tatsächlich so. Im Luise-Büchner-Preis fragen wir die Ausgezeichneten, wen sie sich als Laudatorin wünschen. Und so ist es dazu gekommen, dass an diesem Nachmittag Frau Markert sprach.
Genau, der Punkt, auf den ich eben eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich bei Laudationen wirklich immer ein bisschen, also vor allem bei den Guten natürlich, so ein bisschen Tränen in den Augen habe, weil ich das irgendwie immer so bewegend finde, dass so eine häufig ja auch eine feministisch geprägte, freundschaftliche, aber eben intellektuelle Verbindung über Jahrzehnte hinweg, die dann in so einer schön geschriebenen Rede rübergebracht oder transportiert wird, das finde ich wirklich immer berührend. Und das ist in dem Fall auch so gewesen, nicht zuletzt, weil Dorothee Markert einfach auch eine beeindruckende Person ist und einfach eine total schöne Rede gehalten hat. Dorothee Markert ist eine feministische Philosophin und Autorin und ist lange gemeinsam mit Antje Schrupp unterwegs gewesen, kann man, glaube ich, sagen. Das werden wir in den Ausschnitten aus der Laudatio auch noch ein bisschen hören. Und die beiden verbindet eben, dass sie geprägt wurden durch das Denken von dieser italienischen Philosophinnengruppe Diotima. Und dazu hören wir jetzt einmal Dorothee Markert.
Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Jury, liebe Antje. Ich freue mich sehr, dass Antje Schrupp heute den Luise-Büchner-Preis verliehen bekommt. In meiner Laudatio möchte ich anhand von Erfahrungen aus unserer langjährigen Zusammenarbeit und politischen Freundschaft über zwei Themen sprechen. Vor allem werde ich natürlich unterstreichen, dass Antje Schrupp diesen Preis mehr als verdient hat. Indem ich zu Ihrer Begründung, verehrte Jury, noch Beispiele erzähle und sie durch einige weitere Punkte ergänze. Und außerdem möchte ich vermitteln, wie produktiv Differenz sein kann, wenn zwei oder mehrere Personen sich gegenseitig Autorität, immer wieder Autorität zusprechen und wenn es, wie in unserem Fall, ein starkes gemeinsames Begehren gibt. Meine erste Begegnung mit Antje Schrupp hatte ich 1998 bei einer Tagung der Gruppe Weiberwirtschaft, zu der Andrea Günther eingeladen hatte. Diese bemühte sich ebenso wie ich, aber in anderen Kontexten, schon etwa 10 Jahre lang um die Vermittlung des Denkens der Differenzphilosophinnen aus Mailand und Verona. Gerade hatte ich mein Referat gehalten, in dem ich aus meiner Arbeit mit benachteiligten Kindern berichtete. Vermitteln wollte ich wohl, dass die Probleme dort nicht mit Geld allein gelöst werden könnten, sondern dass sich an der Erziehungsarbeit etwas ändern müsste. Ich war sehr erschrocken, als ich damit bei den Zuhörerinnen einen Shitstorm auslöste. Mehrere von ihnen warfen mir vor, mich abwertend über Mütter geäußert zu haben. Da meldete sich eine junge Frau zu Wort, es war Antje Schrupp, und sagte völlig unbeeindruckt von der aggressiven Stimmung, sie fände das eigentlich ganz interessant, was ich gesagt hätte, worauf sie einige Punkte nannte, die ihr einleuchteten. Die Unerschrockenheit, mit der Antje Schrupp sich damals in die Diskussion einbrachte, hat mich sehr beeindruckt. Hier haben wir also schon zwei Punkte, die Sie, liebe Jury, als Gemeinsamkeit zwischen Luise Büchner und der Preisträgerin genannt haben. Während der erste auch Antje Schrupp und mich verbindet, die Offenheit gegenüber Veränderungen und die Bereitschaft, Überkommenes in Frage zu stellen, haben wir im zweiten unsere wahrscheinlich größte Differenz. In ihrem Mut, klar Stellung zu beziehen, auch wenn das möglicherweise einen Shitstorm auslösen könnte. Nachdem Antje Schrupp sich dem Vorhaben von Andrea Günther und mir angeschlossen hatte, das italienische Geschlechterdifferenzdenken im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen, begann eine ungeheuer produktive Zusammenarbeit. Bis Ende 1999, also in nur 1,5 Jahren, übersetzten und veröffentlichten wir 2 Bücher mit Texten aus 4 Sammelbänden der Philosophinnengruppe Diotima aus Verona und Artikeln aus der Zeitschrift des Mailänder Frauenbuchladens. Zu viert entwarfen wir ebenfalls in dieser Zeit die Flugschrift »Liebe zur Freiheit, Hunger nach Sinn«. Als wir nach mehreren Wochenenden intensiver Denkarbeit angesichts von zwei sehr unterschiedlichen Textvorschlägen von Andrea Günther und mir etwas ratlos waren, übernahm Antje Schrupp mit beeindruckender Nonchalance die mir als beinahe unlösbar erscheinende Aufgabe, daraus einen publizierbaren Text zu machen. Ich wusste damals noch nicht, dass Antje erst vor etwa einem Jahr Feministin geworden war. Feminismus, so hatte sie bis dahin gedacht, sei für manche Frauen sicher eine gute Sache. Doch sie brauche ihn nicht. Sie sei ja schon emanzipiert. Als sie bei einer Tagung für eine Radiosendung Chiara Zamboni interviewte, eine der Diotima-Philosophinnen, geschah etwas Unerwartetes. Chiara stellte ihr ihrerseits auch Fragen, die Antje so sehr ins Nachdenken brachten, dass sie verstand, dass Feminismus etwas Größeres sein kann als Emanzipation und Gleichstellung. Dieses Gespräch setzte bei ihr eine unermüdliche Arbeit in Gang, angetrieben von dem Begehren, dem eigenen Frausein Sinn zu verleihen und sich für Freiheit und Würde von Frauen einzusetzen. Für eine Welt, in der am guten Leben für alle gearbeitet wird, brannte sie als Anarchistin, die gerade über Revolutionärinnen aus der Zeit vor 150 Jahren promovierte, ja sowieso schon.
Wir konnten ja leider nicht die gesamte Rede hier abspielen, weil das leider den zeitlichen Rahmen gesprengt hätte. Aber ich glaube, man konnte sich auch in dem ersten Teil schon ein ganz gutes Bild von dieser wirklich einander zugeneigten Freundschaft machen.
Ja, das ist so. Und vor allem, es folgt jetzt das Stück, das wir nicht senden können, aber da ist die Stelle drin, in der die beiden auf dem Bahnsteig stehen und miteinander reden und so intensiv ins Gespräch vertieft sind, dass ihnen der Zug im Rücken einfach weggefahren ist. Ich finde, das ist ein schönes Symbol dafür, wie eng die miteinander verbunden waren, wie intensiv der Austausch zwischen den beiden ständig ist.
Genau, dann geht's jetzt gerade weiter mit dem zweiten und letzten Teil von Dorothee Mackertz. Laudatio.
Ein weiterer Punkt, den ich hervorheben möchte, ist neben Antjes großem Fleiß auch ihre außergewöhnliche Großzügigkeit. Beides ebenfalls in Differenz zu mir. Als wir uns kennenlernten, hatten Frauen gerade erst begonnen, ihr geistiges Eigentum zu schützen. Und das taten manche auch gegenüber anderen Frauen. Die Frauenbewegung hatte nämlich das Ausmaß aufgedeckt, in dem die geistige Arbeit von Frauen in den vergangenen Jahrhunderten von Männern als ihre eigene ausgegeben worden war. Ich fragte Antje Schrupp damals sogar, ob sie ihre Vortragstexte, die sie alle auf ihre Internetseite gestellt hatte, nicht schützen wolle. Doch das hätte nicht zu ihr gepasst. Im Gegenteil. In den folgenden Jahren kamen immer mehr Geschenke hinzu für alle, die sie haben wollten. Sie stellte nicht nur all ihre Vorträge zur Verfügung, zunächst auf ihrer Website, dann auf mehreren Blogs. Bei Radiobeiträgen, Vortrags- und Diskussionsmitschnitten, Podcast-Einladungen und ihren Printkolumnen verhandelte sie sogar über eine Aufhebung der Bezahlschranke oder regte Veranstalterinnen zu Videomitschnitten an. Wer Antje Schrupps Newsletter abonniert hat, bekommt regelmäßig eine Fülle solcher Geschenke zusammen mit den Informationen über ihre nächsten Vortragstermine. Inzwischen schreibt sie jedes Mal einen Text über ein aktuelles Thema, das sie gerade beschäftigt. Zudem bekommen wir Links zu allem, was irgendwo von ihr veröffentlicht wurde oder wo sie teilgenommen hat. Und dann gibt es auch noch die YouTube-Videoreihe Antje las ein Buch, wo sie einfach so über die Bücher spricht, wie sie es einer Freundin erzählen würde, die sie gerade danach gefragt hat. Und trotzdem sehr fundiert. Die Buchveröffentlichungen unserer Preisträgerin waren für mich ebenfalls Geschenke. Keine Angst, Ich werde jetzt nicht im Einzelnen erzählen, welches Buch mich womit überrascht hat, wie anfängliche Skepsis sich auflöste, wie ich mich beim Lesen als unzureichend informiert oder vorurteilsbeladen ertappte, was ich plötzlich begriff und wie sich manche meiner Einstellungen beim Lesen veränderten. Nur zu dem Buch Methusalems Mütter möchte ich noch etwas sagen, denn ich befürchte, dass es in Vergessenheit geraten könnte. Ich würde mir dazu etwas Ähnliches wünschen, wie Antje Schrupp es nach Schwangerwerdenkönnen mit dem kleinen Buch Reproduktive Freiheit verfasst hat. Entgegen der allgegenwärtigen Klage über eine Überalterung unserer Gesellschaft ist es für Antje Schrupp nämlich ein Grund zu Freudensprüngen, dass wir heute die Chance haben, viel älter zu werden als frühere Generationen. Sie schreibt, es könne nur gut für unsere Gesellschaft sein, wenn sie sich so umgestalte, dass alte Menschen besser hineinpassen, und macht einige Vorschläge dazu. Eine letzte Differenz zwischen der Preisträgerin und mir wurde mir eigentlich erst beim Schreiben dieser Laudatio bewusst. Außer zu unseren gemeinsamen philosophischen Lehrmeisterinnen hatte Antje immer auch noch einen starken Bezug zu revolutionären Feministinnen aus früheren Zeiten. Schon in dem ersten Artikel, den ich von ihr las, bevor ich sie persönlich kennenlernte, schrieb sie von Affidamento, sich anvertrauen, zwischen Frauen über Generationen hinweg. Erst jetzt verstehe ich, dass dieser größere Rahmen, in dem sie sich verortete, ihr einen Weitblick gab, der mir fehlte, weshalb mich Rückschritte eher resignieren ließen. Antje Schrupp schreibt dagegen am Ende ihres zuletzt erschienenen Buches Unter allen Umständen frei: Wir könnten aus dem Beispiel der drei Aktivistinnen, von denen das Buch handelt, auch Hoffnung schöpfen. Zitat: Gesetze und Institutionen, die sich geschlechtlicher und sexueller Freiheit verschrieben haben, können leicht wieder abgeschafft werden. Was sich aber nicht so leicht ändern lässt, ist das Bewusstsein über die Würde und die Freiheit von Frauen, das eine unermüdliche feministische Kulturarbeit im Wissen der Gesellschaft verankert hat. Diese tiefe Überzeugung lässt sich nicht mit einem autoritären Federstrich ausradieren. Sie lässt sich nicht ausmerzen, indem man ihr staatliche Finanzierung entzieht. Sie ist das, worauf sich die Freiheit der Frauen und letztlich die Freiheit aller Menschen gründet. Zitat Ende und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, schön, dass auch nochmal so deutlich erwähnt wurde, die fast Omnipräsenz von Antje Schrupp in den digitalen Medien, die uns umgeben. Ich schätze das wirklich sehr, immer wieder neue Hinweise von Facebook über Instagram bis zu YouTube von ihr zu haben.
Ja, und das ist ja, ich erlaube mir das jetzt mal sozusagen, in dem Alter keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, wenn jetzt eine Person in meinem Alter ausgezeichnet worden wäre, dann müsste man das vielleicht gar nicht extra bemerken, oder? Ist das letztes Jahr bei der Preisverleihung auch so betont worden?
Nein, natürlich nicht, aber ich nehme das auch insofern dankend entgegen, als ich noch 10 Jahre älter bin als Antje Schrupp.
Ja, genau. Naja, aber es ging ja gerade auch irgendwie um, das fand ich übrigens auch schön, um diese Frage der alternden Gesellschaft und wie entlarvend das eigentlich ist, auf was für eine effizienzbasierte Art und Weise da immer drüber gesprochen wird mit dieser Sorge, also Und es gibt ja auch viele Dinge, über die man besorgt sein kann, die den demografischen Wandel angehen. Nicht zuletzt, weil es ja Frauen sich aus guten Gründen überlegen, dass sie nicht so viele Kinder bekommen wollen, was ja alles auch Probleme in der Gesellschaft hinweist. Aber trotzdem ist ja erstmal die Anwesenheit von älteren Menschen kein Problem. Und den Eindruck könnte man ja manchmal in der Berichterstattung so bekommen.
Deshalb und wir uns jetzt langsam auf das sozialverträgliche Sterben einrichten, ganz richtig, ja.
Och, nein, aber deshalb fand ich das irgendwie ganz gut, dass das auch noch so unterstrichen wurde. Ja, du hast eben schon sozusagen den Höhepunkt der Veranstaltung angesprochen. Und ich finde, das kann man bei Antjes Dankesrede wirklich sagen. Ich habe ihr wirklich sehr gerne zugehört und ich glaube, das ging dem ganzen Publikum so. Ich glaube, das hört man zwischendrin auch immer wieder, weil sie wirklich, und ich finde es wirklich bemerkenswert, sie hat komplett frei gesprochen und das ist einfach wirklich eine richtig schöne Dankesrede gewesen.
Ja, und die wollen wir gerne den Zuhörenden jetzt in aller Gänze und Vollständigkeit zu Gemüte führen. Habt viel Vergnügen dabei.
Viel Spaß.
Liebe Bettina, liebe Luise Büchner Gesellschaft, danke für den Preis. Liebe Frau Förster, liebe Lions Frauen, Luise Büchner, vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank für diese schöne Feier, für dieses Ambiente. Ich bin völlig gerührt. Und liebe Dorothee, was haben wir schon alles gemacht? Hammer. Ich freue mich wirklich sehr, 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 dass ich als 13. Preisträgerin des Luise-Büchner-Preises heute ausgezeichnet werde in einer Reihe mit lauter tollen Frauen. Und was wir vielleicht alle gemeinsam haben, ist das, was du Unerschrockenheit genannt hast, also die Lust und den Mut, würde ich es gar nicht nennen, die Lust darauf, Meinungen in die Welt zu geben und zirkulieren zu lassen und mal zu schauen, was zurückkommt. Und ich glaube, Luise Büchner hätte das gut gefallen. In ihrem Buch »Die Frauen und ihr Beruf« schreibt sie nämlich, dass es einen Punkt des weiblichen Lebens gibt, den man gar nicht entschieden genug bekämpfen kann. Und damit meint sie den Indifferentismus. Das Wort habe ich da gelernt und seither nehme ich das in meinen Wortschatz auf. Den Indifferentismus, also die Gleichgültigkeit, mit der, wie sie schreibt, heute noch die meisten nicht allein einer Bewegung entgegenbringen, die sich direkt auf ihr Geschlecht bezieht, die Frauen also, sondern mit dem sie überhaupt die Welt an sich vorübergleiten lassen. Auch die Frau, schreibt Luise Büchner, soll und muss sich eine Überzeugung herausbilden. Auch sie soll ihre Stellung nehmen zu der sie umgebenden Welt, ganz ebenso wie der Mann. Der große Florentiner, damit meint sie Dante, weist in seinem unsterblichen Werke, in seinem Weltgericht, einen der tiefsten Höllenkreise denen an, die sich zu keiner Partei halten, die keine eigene Meinung haben. Also das mit dem Höllenkreis finde ich ein bisschen stark. Aber im Prinzip finde ich das eine interessante Position, die Frauen aufzurufen und damit natürlich alle Menschen aufzurufen, nicht indifferent zu sein gegenüber dem, was in der Welt passiert und die eigene Meinung zu äußern. Aber leider höre ich heute mehr als früher und zunehmend, glaube ich, gerade von Frauen, aber auch von Männern, aber von mehr Frauen als Männern, dass sie sich nicht mehr politisch äußern wollen, dass sie die Umstände zu gefährlich finden, dass sie Angst vor Shitstorms haben, dass sie auch gar nicht mehr wissen, wie sie sich ihre Meinung bilden sollen, weil die Probleme so komplex sind, dass man ja gar nicht mehr weiß, wem man glauben soll, weil die verschiedenen Positionierungen dazu auch schon ideologisch gefärbt sind. Und man sich eigentlich wirklich studierend in ein Thema reingeben müsste, um es wirklich beurteilen zu können. Dann höre ich auch manche, die sagen, man kann ja doch nichts tun, die Sachen, der Käse ist gegessen, der Klimawandel kommt, das nützt ja gar nichts mehr. Und dass dann manche sagen, dann ziehen wir uns lieber ins Private zurück, in das, was wir kontrollieren können, wo wir noch einen Einfluss drauf haben können. Und tatsächlich kann ich das ein bisschen verstehen. Die Gefahr ist nämlich real. Vor einigen Jahren, und das war noch lange vor der Übernahme von Trump 2, wo das nochmal 4000-fach sich vermehrt hat, wie wir vorhin gehört haben, hat der Guardian einmal untersucht, welche seiner Autoren und Autorinnen am meisten Hassnachrichten und Gewaltandrohungen bekommen. Und von den 10 AutorInnen, die am meisten angefeindet wurden, waren 8 Frauen, Und die zwei Männer waren Schwarze. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn wir den Verfall von Gesprächskultur beklagen, was ja heute viele tun, alle gleichermaßen von diesem Verfall betroffen sind. Und es sind nicht immer die, die am lautesten darüber klagen, die am meisten betroffen sind. Aber tatsächlich kann ich deswegen verstehen, diese Zurückhaltung, dass man sich dreimal überlegt, soll ich was öffentlich sagen? Aber ich kann nicht anders. Ich sozusagen empfinde das gar nicht als Mut. Ich habe das Bedürfnis, mich zu äußern und einfach, ich diskutiere gerne. Ich streite mich gerne. Ich habe gerne andere Meinungen im Raum und genieße das, wenn man sich darüber auseinandersetzt, wenn man auch neue Gedanken ausprobiert, von denen man vielleicht noch gar nicht so genau weiß, ob sie überhaupt stimmen. Ich habe ganz am Anfang meiner Zeit, als ich angefangen habe zu bloggen, mal bei einer amerikanischen Bloggerin, Penelope Trank heißt die, einen Online-Kurs gemacht. Und die hatte, also zum, wie kann man erfolgreich bloggen und eine Followerschaft aufbauen. Und die hat einen guten Tipp gegeben, den ich seither im Kopf habe. Sie hat nämlich gesagt, bevor man einen Blogpost veröffentlicht, muss man ein bisschen Angst haben vor den Reaktionen, die zurückkommen. Wenn man nicht ein bisschen Angst hat, bevor man das veröffentlicht, hat man wahrscheinlich nichts Interessantes gesagt. Und das ist so ein Motto, was ich seither beherzige, weil es eben tatsächlich zu viel belanglosen Text oder zu viel, ich würde sagen, politische Propaganda gibt, zu viele politische Texte in der Welt, bei denen schon klar ist, was damit bewiesen wird. Und dann führt das dazu, dass man sich auch nur die Quellen raussucht, die einem passen. Und das ist Gift für politischen Diskurs. Politischer Diskurs muss so sein, dass man dabei übersieht, dass der Zug hinter einem abfährt. Das ist, da muss ich, genau. Und das Ganze zeigt aber auch, dass es nicht ganz so leicht ist, mit den Ideen der Frauen und die in die Welt zu bringen, wie Luise Büchner sich das damals vielleicht gedacht hat. Luise Büchner dachte, hat ja uns Frauen aufgefordert, sagt doch einfach eure Meinung, ihr könnt das wie die Männer. Aber wir tun das in eine Gesellschaft und in eine Kultur hinein, in der das eben nicht für uns genauso einfach ist wie für die Männer, weil die symbolische Ordnung unterschiedlich ist. Michelle Obama hat ja kürzlich einen sehr kontroversen Satz gesagt. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Sie sagt, fragt mich bloß nicht, ob ich nicht mal für die Präsidentschaft kandidieren will. Ihr seid noch nicht bereit für eine Frau als Präsidentin. Und solange ihr das nicht seid, fragt mich lieber nicht. Ich sag eh nein. Das ist für uns in Deutschland, klingt das ein bisschen doof, weil wir haben 16 Jahre Angela Merkel. Wir wissen, dass das ist. Aber ich frage mich schon, sind wir bereit? Und was ist eigentlich heute noch von Angela Merkel übrig geblieben? War die jemals da? Sind diese Veränderungen, die sie angestoßen hat in der politischen Kultur, ist davon noch was übrig geblieben? Bei einem unserer Treffen, von denen Dorothee erzählt hat, hatten wir da mal ein Bild für, weil wir uns schon damals, schon länger eben über diese Frage Gedanken gemacht haben, was können eigentlich Frauen bewegen, wenn sie gesellschaftliche Machtpositionen haben? Also Bundeskanzlerin zum Beispiel. Und uns sind viele Fälle eingefallen von Frauen, die durch die Emanzipations- und Gleichstellungsbewegung ja tatsächlich zu Macht und Einfluss gekommen sind. Da haben wir ja heute schon Erfahrungen mit. Aber uns ist eben aufgefallen, dass und die konnten auch Sachen anregen, die haben Sachen eingeführt. Aber uns ist aufgefallen, in dem Moment, wo sie weggingen, in Rente oder sowas, ist die Institution wieder zusammen wie so ein träger Schlamm, in den hat man irgendwas reingewühlt und sobald man weggeht, geht das so wieder in den Ursprungszustand zurück und man hinterlässt keine Spuren. Und deswegen glaube ich, wenn wir heute über den Zustand von Demokratie, Bürgerrechten, Parlamentarismus und so weiter nachdenken, dann reicht es nicht, die Angriffe abzuwehren, die aus rechts außen kommen, sondern wir müssen uns auch fragen, ob nicht vielleicht grundsätzlich schon was an dem Setting falsch gewesen ist. Wir haben ja dieses Gendern, davon wird wieder viel gesprochen und das bedeutet, dass man über die Welt spricht in einer geschlechtsinklusiven Form und wir haben uns sehr angewöhnt, das auch in Bezug auf die Gründungsüberzeugung der parlamentarischen Demokratie zu machen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das Motto der Französischen Revolution. Und es hat sich so ein bisschen eingebürgert, ist doch gut, dass man das so klammheimlich korrigiert, ne, und sagt Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit. Ja, weil das Brüderlichkeit macht ja zu offensichtlich. Ich mache das eigentlich nicht mehr. Ich sage Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, um uns daran zu erinnern, wo wir herkommen, nämlich aus einer männlichen Welt, die die Frauen ausgeschlossen hat. Und wir sind noch nicht da, wo man das durch Geschwisterlichkeit ersetzen kann. Das ist momentan noch nicht wahr. Und Olympe de Gouges hat das schon sehr früh gesagt. Sie ist dafür hingerichtet worden und das war kein Versehen. Die Männlichkeit unserer Institutionen ist not a bug, it's a feature. Und wir müssen mehr wollen als mitmachen. Wir müssen nicht nur den Fehler im System beheben, sondern Freiheit, Aufklärung, Demokratie neu denken und fragen, wie müsste das alles eigentlich beschaffen sein, wenn Frauen als gleichberechtigte Menschen gelten. Und die meisten gehen dann oft davon aus, dass die Frauen sich ändern müssten, dass sie so werden sollten wie Männer, dass sie sich anpassen müssten, dass wir zum Beispiel lauter reden, mehr reden und so weiter müssten. Carla Lonzi, eine italienische Feministin, die auch die Italienerinnen, von denen wir beeinflusst sind, wiederum sehr stark beeinflusst hat, schrieb schon 1974 etwas sehr Kluges. Sie schrieb, die Frau ist, so wie sie ist, ein vollständiges Wesen. Die Veränderung muss nicht an ihr geschehen, sondern an der Art und Weise, wie sie sich im Universum sieht und wie die anderen sie sehen. Und was wir mit der Frauenbewegung ganz gut geschafft haben, ist, dass wir uns anders sehen. Das ist das Zitat aus dem Buch, was du zuletzt vorgetragen hast, das schließt ganz gut an. Denn die Frauen haben sich sehr verändert und auch ihr Selbstbewusstsein geändert. Die Frauen fühlen sich nicht mehr minderwertig oder untergeordnet oder zweitrangig. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Welt es schon verstanden hat. Ja. Manchmal glaube ich nämlich nicht. Ein Satz, den Luisa Murao mal gesagt hat, auch zur Begründung, warum so viele Frauenbuchläden sich gegründet haben, unter anderem der in Mailand, aber auch in Deutschland, war ja die zweite Frauenbewegung, hat ja vor allen Dingen Frauenbuchläden. Das war ja ein ganz wichtiger Zweig. Und sie hat gesagt, die Frauen haben der Welt ganz lange Kinder und Nahrung und Fürsorge geschenkt. Es wird höchste Zeit, dass sie der Welt auch Ideen schenken. Und deswegen die Frauenbuchläden, deswegen die Frauenbuchverlage. Sina Hauer ist ja da vom Helmer Verlag. Da ist schon meine erste Diss, Und Frauenbuchverlage, Bibliotheken, Frauen haben Bücher geschrieben, gelesen, gekauft, verlegt, um Ideen in die Welt zu bringen. Aber ganz kürzlich erst gab es eine Untersuchung darüber, von den Top 10 Bestseller-Autorinnen werden die Bücher nur zu 19% von Männern gelesen und zu 81% von Frauen. Frauen interessieren sich für die Ideen von Frauen, aber Männer nicht. Von den männlichen Sachbuchrezensenten, die besprechen, wenn sie 5 Bücher besprechen, 4 Büchern von Männern und ein Buch von einer Frau. Und wenn Frauen Sachbücher rezensieren, dann ist es halbwegs ausgeglichen, aber selbst bei denen ist ein leichtes Übergewicht bei den Büchern von Männern. Und ich habe mir schon lange überlegt, woran liegt das denn? Denn für mich ist das ganz anders. Als ich in den 80er Jahren Politikwissenschaft studiert hat an dem berühmten Fachbereich 3 an der Frankfurter Goethe-Uni, ist gerade dieses 5-bändige Werk Geschichte der politischen Ideen von Herfried Münkler und Iring Fetscher entstanden, herausgekommen. Und ich habe mir den Spaß gemacht, damals mal den Index durchzuschauen. Und von den 5000 Namenseinträgen in diesem Index der Geschichte der politischen Ideen waren 2% von Frauen. Das heißt, als wir in den 80er Jahren Politikwissenschaft studiert haben, haben wir Männerpolitikwissenschaft studiert plus Hannah Arendt. Hannah Arendt gab es damals schon, aber das war die einzige Frau, die vorkam. Und ich fand diese Frauen Literatur, diese Frauenbuchlin, für mich war das eine Erleuchtung zu sehen, wow, es gibt so viele Frauen, die Bücher geschrieben haben, auf die ich mich beziehen kann, die manchmal auch völligen Quatsch erzählt haben, aber allein, dass es diese Auswahl gab, auf die ich mich beziehen konnte, hat mich elektrifiziert, aber meine männlichen Kommilitonen nicht. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass sie uninteressiert sind, sondern ich glaube, es liegt daran, dass sie nicht vermuten, dass Frauen etwas zu sagen haben, was sie nicht auch selber sagen können. Ich glaube, wenn sie sagen, es ist doch egal, ob ein Buch von einem Mann oder einer Frau geschrieben wurde, dann glauben die das wirklich, es ist egal. Und tatsächlich versuche ich die ganze Zeit zu vermitteln, dass es nicht egal ist, aber es ist nicht so leicht, wenn wir jetzt nicht zu so banalen Sachen kommen wollen, wie Frauen sind besser als Männer und so weiter, was ja alles nicht stimmt. aber diese andere Qualität, die es hat, wenn man aus verschiedenen Perspektiven denkt, die müssten wir irgendwie in die Welt bringen. Aber ehrlich gesagt, ich habe es auch keine Lust mehr, es den Männern hinterherzutragen. Das habe ich auch gelernt bei meinen Vorträgen. So Ideen sind ja nichts. Also ich glaube nicht an den originalen Autor, der am Schreibtisch sitzt und tolle Inspirationen hat aus dem Nichts und dann wie so ein Genie mit einem Werk in die Welt tritt. Aus der Laudatio von Dorothea habt ihr ja mitbekommen, dass Ideen entstehen im gemeinsamen Denken, in gemeinsamen Gesprächen und irgendwann wird da auch ein Text und unter diesem Text steht auch ein Name und das ist auch richtig so, weil der muss ja auch geschrieben werden, aber die Ideen entstehen im Diskurs und ich glaube, das ist nicht nur bei uns Feministinnen so, sondern das ist bei allen so, nur nicht alle geben das zu. Also manche reklamen das auch für sich, dass es ihre alleinigen Ideen ist. Ich kann nicht unterscheiden, welches von dem, was ich hier sage, meine Idee ist oder ob ich es irgendwo mit anderen ausgearbeitet habe. Das lässt sich überhaupt nicht voneinander trennen. Aber bei diesen Gelegenheiten lerne ich eben sehr viel und manchmal gibt es dann so Situationen, wo eine was sagt und bei mir macht es Klick. Und eine dieser Situationen hat sich mal abgespielt in Baden-Württemberg, glaube ich, im Vorfeld von Kommunalwahlen. Und wir haben über Frauen und Politik gesprochen und darüber geklagt, ne, wie wenig Frauen vor allem in der Kommunalpolitik sind. Und dann kam hinter eine Frau und meldete sich und sagte, ja, sie hätte sich jetzt breitschlagen lassen, für die Liste zu kandidieren, weil ihre Partei nicht genug Frauen gefunden hat, die kandidieren. Aber sie hofft eigentlich, dass sie nicht gewählt wird. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, was eine Energieverschwendung eigentlich, ne? Sollte die Frau nicht irgendwas machen, wo sie hofft, dass es klappt und nicht, dass es nicht klappt? Und das sind so die Grenzen einer Politik, die versucht, die Welt zu verändern, indem sie Frauen dazu einlädt, mitzumachen. Das klappt immer nicht. Man muss, wenn man andere dazu bringen will, bei den eigenen Projekten mitzumachen, muss man ein gemeinsames Begehren finden, was beide haben. Das betrifft ja nicht nur Männer in Bezug auf Frauen, also Parteien, die sich wundern, dass keine Frauen bei ihnen mitmachen, sondern das betrifft ja auch zum Beispiel eine bestimmte Schicht von Frauen, die sich wünschen, dass mehr jüngere Frauen oder mehr Frauen mit Migrationshintergrund oder sowas mitmachen. Aber dieses Mitmachen ist immer ein falscher Ansatz. Wenn man mit anderen zusammen was machen will, muss man vorher erst Beziehungen aufbauen, die dann ein gemeinsames Begehren entstehen lassen können. Es gibt noch einen schönen Spruch der Italienerinnen und damit komme ich an den Anfang zurück und Luise Büchners Aufforderung an uns Frauen, nicht gleichgültig zu sein, sondern uns mit unserer eigenen Meinung in die Welt einzuklinken. Und das ist der Satz, das ist schon Politik, ecce politica, also dass die Vorstellung, was ist eigentlich Politik? Und diese Idee habe ich auch von der Italienerin, wir haben ja auch ein Buch zusammen übersetzt, das heißt Macht und Politik sind nicht dasselbe, wo die Italienerinnen der Frage nachgehen, was ist eigentlich Politik? Und sie beschreiben es so, dass Politik überall da stattfindet, wo Menschen sich um das Allgemeinwohl sorgen, wo sie versuchen, die Welt gemeinsam zu gestalten. Und demokratische Politik wäre dann eine Politik, wo das passiert und man versucht, dass alle mit ihren Bedürfnissen und Wünschen an diesem Prozess beteiligt sein können. Und das müsste eigentlich unser Leitbild sein, wenn wir die Demokratie retten wollen, wenn wir den Autoritarismus abwehren wollen. Welche Formen und welche Praktiken brauchen wir eigentlich, die es möglich machen, dass die Wünsche und Begehren von allen einfließen können? Und da muss man das Setting ändern und nicht die Proklamation. Das, was getan wird, ganz oft, ist schon Politik. Wenn man in Familien darüber nachdenkt, wie man die Arbeit aufteilt, wenn man in Büros darauf aufmerksam macht, dass es immer dieselben Leute sind, die den Kaffee kochen oder die die Kaffeemaschine putzen, wenn man sich überlegt, wer putzt dann überhaupt den Platz, an dem ich tagsüber arbeite. Überall, wo man über die Gestaltung der gemeinsamen Welt sich Gedanken macht und sich nicht nur auf die eigene Familie, den eigenen Haushalt bezieht, sondern auf den öffentlichen Raum. Das ist Politik, die Sache, die öffentliche Sache zu pflegen. Und wir haben so einen kleinen, eingeschränkten Bereich, wo viele Leute denken, Politik ist das, was in der Tagesschau kommt oder was in Parlamenten stattfindet. Ich muss in eine Partei eintreten, um Politik machen zu können. Das stimmt nicht. Und um den Appell von Luise Büchner aufzugreifen, würde ich sagen, Wir müssen jetzt nicht ein weibliches Pflichtbewusstsein entwickeln, sodass wir uns breitschlagen lassen, uns für die Demokratie zu engagieren und sie zu retten, sondern eigentlich brauchen wir mehr Aufmerksamkeit, Liebe also, für die Orte, an denen jetzt tatsächlich schon Politik stattfindet und wo wir selber vielleicht sogar schon Politik machen, ohne das so zu nennen, und diese Aushandlungen zu stärken, die Leute zu würdigen, die das machen, die Leute zu würdigen, die zum Beispiel Preise ausloben und verleihen und damit eine Öffentlichkeit schaffen, die es sonst nicht gegeben hätte, die Veranstaltungen organisieren, die aber vielleicht auch sich sozial engagieren, die Projekte initiieren für Leute, die Probleme haben, benachteiligt sind und so weiter. Das alles ist schon Politik. Und die Qualität dieser Politik, sich bewusst zu machen, das ist aus meiner Sicht der erste Schritt, um die Demokratie zu retten. Und da können wir auch auf Luise Büchner hören, die nämlich genau dieses Zusammengehen von Engagement für das öffentliche Leben und dem persönlichen Begehren, was auch immer bedeutet, der persönlichen Freude daran, nicht sich breitschlagen zu lassen, sondern mit Lust dahin zu gehen. Sie hat nämlich gesagt, uns Frauen zugerufen, aber ich glaube, das können man auch den Männern zurufen: Oh, ihr rosigen Kinder, euren Frohsinn und eure Heiterkeit möchten wir um keinen Preis der Welt euch rauben. Ihr sollt Rosen ins Haar flechten und das weiße Gewand tragen, aber darunter die Rüstung der Pallas Athene. Damit bedanke ich mich nochmal sehr herzlich bei Ihnen. Dankeschön.
Ja, wie schön, dass Sie ausgerechnet mit diesem wunderbaren Zitat endet. Das ist wirklich eins meiner Lieblingszitate von Luise Büchner. Ganz wunderbares Ende.
Ich wusste, dass du darüber jetzt als erstes sprichst.
Naja, gut, weil es auch wirklich so auf den Punkt formuliert ist. Das hat die Luise Büchner schon ganz toll gemacht.
Genau, und mit diesem schönen Zitat ist nicht nur Antjes Rede zu Ende gegangen, sondern wir nähern uns jetzt auch dem Ende von unserer Folge. Und wir freuen uns natürlich sehr über Feedback, wie ihr das so fandet, dass wir in so großen Ausschnitten auch andere Leute haben zu Wort kommen lassen. Ich möchte aber doch auf einige der Anspielungen von Antje noch ganz, ganz kurz eingehen, weil ich es mir nicht verkneifen kann und weil euch ja vielleicht auch aufgefallen ist, dass der Titel unserer heutigen Folge sich ja auf den Indifferentismus, den Antje angesprochen hat, bezieht. Papa, ich fand das richtig gut, dass sie das gesagt hat, weil das, glaube ich, ein Gedanke oder ein Gefühl ist, dass ich diesem Fatalismus, dem aktuellen politischen Geschehen gegenüber auch so nachvollziehen kann. Dieses Gefühl, man will Leute wachrütteln in ihrer Ignoranz der Welt gegenüber.
Ja, und die eben umgekehrt erstmal antworten, es ändert sich ja sowieso nichts und es wird ja sowieso nichts bewegt. Das ist doch wirklich erstaunlich, oder? Wie sehr sie sich da bei Luise Büchner wirklich wiedergefunden hat und eine Frage, die uns tatsächlich bis heute bewegt.
Ja, voll.
Ja, das darf nicht sein. Alles ist erlaubt, außer keine Meinung haben.
Und die falsche.
Na, gerade. Das kommt halt drauf an, wie indifferent du gerne sein möchtest.
Ja, ich weiß doch.
Luise, indifferent. Die nächste Sendung unseres Podcasts wird schon wieder ungewöhnlich.
Ja, erzähl doch mal.
Ja, wir haben ja beim letzten Mal schon dazu eingeladen. Wir sind eingeladen, diesen Podcast öffentlich aufzuzeichnen. Und das werden wir tun am 5. Dezember im Literaturhaus hier in Darmstadt um 19 Uhr abends auf Einladung der Gesellschaft Hessischer Literaturfreunde, die, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, endlich mal Freundinnen heißen sollte. Johannes Breckner, der Geschäftsführer, hat uns da eingeladen und das Ganze eingefädelt. Wir werden eine Folge von Büchners Welt sprechen, von der wir versuchen wollen, die Eingeweihten nicht zu langweilen und die Uneingeweihten neu zu überraschen.
Genau, also man darf auch kommen, ohne vorher alle Folgen gehört zu haben.
Ganz ausdrücklich.
Ja, der Eintritt ist frei. Es findet statt im Literaturhaus in Darmstadt.
Genau.
Und alle Details findet man online. Oder man kann uns einfach fragen.
Selbstverständlich. Ja, ich glaube, es sind alle erforderlichen Vorbereitungen eingefädelt. Wir sind vor Ort gewesen und haben das auch nochmal, was die Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Aufzeichnung angeht, schon betrachtet. wir sind mit allen technischen Schikanen ausgestattet, um das auf eine ordentliche Art und Weise hinzukriegen. Das hat sie ja praktischerweise schon am letzten Sonntag jetzt bei dem Mitschnitt der Preisverleihung bestätigt. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden und wir hoffen, wir können euch ähnliche Qualität sowohl akustischer wie inhaltlicher Natur auch beim nächsten Mal liefern.
Ja, genau. Dann bleibt mir an der Stelle jetzt noch zu sagen, dass ihr die 19. Folge von Büchners Welt gehört habt. Wir sind Peter und Luise Brunner und ihr habt uns entweder im Radio auf 103,4 MHz in Darmstadt und Umgebung gehört oder irgendwann später auf Spotify und Co. Diese Folge wurde geschnitten, produziert am 24. November. Die Preisverleihung war am 23. November 2025. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet oder vorbeikommt im Literaturhaus in Darmstadt.
Wir sehen und wir hören uns.